Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann.
Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Und ja, wir sind zurück nach 2 Wochen Pause, nach 2 Wochen Osterferien. Ich hoffe, du bist auch so gut klargekommen ohne eine Podcast-Folge. Ich hätte gern eine aufgenommen, ich hätte auch vorher eine produzieren können, aber irgendwie waren wir dann so in diesen Ferien, Osterferien-Ding drin, dass ich dachte, ich müsste jetzt extra irgendwie ins Büro fahren und eine Folge halt aufnehmen, und ich dachte mir so, ey komm, ja, jetzt könnte man sagen, ey Vitali, lass das bloß nicht schleifen, ich achte drauf, deswegen, ich sitze wieder hier, ich habe eine neue Podcast-Folge aufgenommen und diese Podcast-Folge ist auf jeden Fall entstanden mit eurer Hilfe. Ich habe die Möglichkeit einfach mal wieder genutzt, auf Instagram einen Fragesticker zu erstellen und zu fragen, ja, welche Themen, welche Fragen habt ihr eigentlich so? Hab mir hier 5 rausgepickt und werde diese in dieser Folge einfach mal beantworten. Finde ich auch immer spannend, so was für Fragen stellen sich die Leute, wenn es um die Fotografie, um die Videografie geht und alles drüber hinaus. Und jetzt sitzen wir hier und ich beantworte gerne diese Frage. Also willkommen zu Folge 368 mittlerweile. Und ich würde sagen, wir starten total unkompliziert mit der ersten Frage, die von dem Account 3 auf Reisen gestellt wurde. Und die Frage ist, wie komme ich am Anfang mit wenig Portfolio an Kunden? Gute Frage erstmal. Und vielleicht erstmal so, wofür, also was heißt Portfolio, wofür ist das Portfolio? Portfolio ist halt, das zeigt so unser Können als Fotograf oder Videograf, was wir schon so gemacht haben, was wir können, was wir auch gerne tun, was der Kunde sich so vorstellen kann, wenn er sich das Portfolio anschaut, womit er halt rechnen kann, was er so erwarten kann, und auch wichtig, wie gesagt, auch so ein Vertrauen aufzubauen, ob man halt der Richtige wäre für den Job, den der Kunde braucht, ja. Also jemand, der vielleicht möchte, dass ich heirate und möchte jemanden, der meine Hochzeit fotografisch begleitet, ein Fotograf, bei dem ich nur Industriebilder sehe oder nur Produktfotos, da wäre mein Vertrauen nicht groß genug, dass er auch eine Hochzeit machen kann. Weil, habe ich ja bisher noch nicht gesehen, könnte er vielleicht, wer das dann gut weiß, also ne, ohne jemandem unterstellen zu wollen, dass er das nicht könnte, und vielleicht wären die Bilder richtig cool, aber das Vertrauen erstmal, ich kenne die Person ja nicht, wäre erstmal nicht da. Und vor allem an so einem wichtigen Tag wie einer Hochzeit will ich jetzt nicht auch irgendwie auf gut Glück hoffen, dass die Bilder dann entstehen, obwohl der oder diejenige halt Produktfotograf oder Fotografin ist. Ich persönlich habe jetzt so die letzten 7 Jahre die Erfahrung gemacht, dass das Portfolio oft wichtiger wird, wenn Kunden dich online über Google finden, auf deine Website stoßen, dann wird das Portfolio wichtig, weil die kennen dich ja noch nicht, die können deine Leistung ja erstmal nur bewerten nach dem, was die da online halt sehen. Und ich würde mal jetzt so ein bisschen behaupten, je mehr verschiedene Plattformen du hast, umso größer steigt erstmal die wahrgenommene Kompetenz. Also wenn man jetzt zum Beispiel bei mir sehen würde, ey, der macht einen Podcast und also Bereich Fotografie und mittlerweile über 300 Folgen. Okay, der muss ja, also 300 Folgen, der muss ja wissen, was er da macht, oder sonst könnte er das ja gar nicht füllen mit so vielen Folgen. YouTube, schaue ich mal rein. Oh, coole Videos, oh, coole Bilder, die da entstanden sind. So. Und schon steigt das Vertrauen, je mehr Berührungspunkte man halt auch hat. Je nachdem, wie qualitativ hochwertig diese Berührungspunkte natürlich dann sind. Aber das Portfolio ist, so meine Erfahrung in den letzten Jahren, immer dann wichtig, wenn ja eure potenziellen Kunden euch noch gar nicht kennen und sich erstmal einen Eindruck verschaffen möchten. Also ich kriege auch immer wieder Anfragen. Erst letztens kam eine Anfrage rein, wo es hieß, wir haben sie über Google gefunden, auf ihre Website gegangen und fanden die Bilder ganz gut und könnten uns vorstellen, hätten sie Lust, könnten sie uns ein Angebot schicken. So, ja. Die andere Sache ist, wann braucht man eigentlich ein Portfolio nicht, oder wann muss ich mein Portfolio gar nicht zeigen, wann will es keiner sehen? Das war immer dann der Fall, wenn ich mehr offline sichtbar war, wenn ich Kontakte geknüpft habe, wenn ich Vertrauen geschaffen habe, mein Netzwerk erweitert habe, dann entstand das Vertrauen einfach durch mich und meine Person. Sicherlich auch in meiner Rhetorik, in meiner Kommunikation, wie gebe ich mich, wie begeisternd bin ich vielleicht, wie motiviert bin ich. Das schafft alles Vertrauen, und dann hatte ich so gut wie nie, dass jemand mal fragt, ja, kannst du mal ein paar Sachen denn zeigen, bevor ich dich als Fotografen oder Videografen buche? Genau, also vielleicht haben sie es gemacht, aber vor Ort haben sie es halt nie gefragt. So, das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus den letzten Jahren, dass das auch so ganz oft also zustande kam, ohne dass nach dem Portfolio gefragt wurde. Ja, und ich bin trotzdem auch der Meinung, klar sollte man ein Portfolio haben, vor allem für die Kunden, die euch halt nicht kennen. Ihr könnt auch nicht 24/7 die ganze Zeit netzwerken. Also könnt ihr gerne machen. Macht auch sehr viel Spaß, denke ich. Und man baut da ein unglaublich krasses Netzwerk auf. Und ich finde, ein Netzwerk zu haben, ist unglaublich stark. Also es ist schon ein Luxus, wenn man gar nicht Kaltakquise betreiben muss, sondern die über Empfehlung man Aufträge generiert. Das ist eins der schönsten Akquise-Methoden, die es gibt, finde ich. Und natürlich sollte man ein Portfolio nicht unterschätzen und man sollte dann halt auch die Zeit eventuell nutzen, wo vielleicht weniger Aufträge reinkommen, um sich halt ein Portfolio aufzubauen. Und ich glaube, hier habe ich auch die letzten Folgen schon relativ viel darüber gesprochen, wie man das halt macht. Ich bin ein Freund davon, erst geben, dann nehmen. Das heißt, auch ich habe damals sehr viel Zeit investiert, wo ich nicht bezahlt wurde, um einfach mein Portfolio zu erweitern, um vielleicht auch irgendwie meinen Stil zu finden, um auch vielleicht erstmal Vertrauen zu schaffen, Kontakte zu knüpfen. Ich zähle da auch voll die ganzen YouTube-Videos rein. Ja, die haben auch teilweise, natürlich waren die anstrengend, viele haben auch natürlich super viel Spaß gemacht, aber da habe ich jetzt kein Geld dran verdient. Aber was habe ich nebenbei gemacht? Ich habe halt vielleicht meine wahrgenommene Kompetenz gesteigert oder mir ein Portfolio aufgebaut und natürlich habe ich nebenbei halt einfach mal auch gelernt, wie man Videos erstellt und wie man vielleicht auch den Ton macht und so, und das kommt mir ja heute sowieso alles zugute, also auch gerne bereit sein, erstmal zu investieren, auch mal kostenlos vielleicht Sachen zu machen, um sich das gewünschte Portfolio aufzubauen, weil ich stelle mir das manchmal vor, ihr wollt einen Kunden, findet ihn unglaublich spannend, habt auch schon eine mega krasse Idee, wie ihr die Bilder umsetzen könntet, aber der Kunde sagt, nee, brauchen wir gerade nicht. Voll schade, weil dann bietet es doch von mir aus kostenlos an und macht diese coolen Bilder und dann habt ihr ein richtig cooles Portfolio. Ihr habt schon einen Kunden, den ihr dann vielleicht überzeugt habt, der gesagt hat, okay, hey, wow, mega, und für die nächsten Aufträge natürlich dann nur gegen Bezahlung. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, manche Leute wollen zu schnell die krassen Kunden, vor allem wenn man halt noch gar kein Portfolio aufgebaut hat, ist es natürlich nicht so einfach. Hier, wie gesagt, ist es, finde ich, einfacher, wenn man dann halt wirklich offline eher unterwegs ist und von sich überzeugen kann, von seiner Expertise, als ohne Portfolio online. Also das wäre schon vielleicht so ein Zufallstreffer. Oder es wäre halt so eine Anfrage, ich bräuchte ein paar Passbilder, können Sie das auch? So, genau. Frage Nummer 2 ist von Koppenburg Media, so heißt der Instagram-Account. Qualitative Mindeststandards für Video im B2B-Bereich. Und hier, bevor ich weitermache, ganz kurz die Festplatte, die hier gerade geöffnet hat. Obwohl die gar nicht am Arbeiten ist, summt die hier die ganze Zeit. Ich schließe die mal. Schon wird es hier ein bisschen ruhiger. So eine lazy 4TB Festplatte. Eigentlich hören die ja auf zu rattern. Ich weiß gar nicht, worauf die zugegriffen hat, aber ich konnte die ganz einfach schließen. So, zurück zur Frage. Qualitative Mindeststandards für Video im B2B-Bereich. Also was sind so Mindeststandards für mich, wenn ich für Geschäftskunden Videos mache? Die erste Frage vielleicht, sollen wir in Full HD drehen oder 4K? Ich meine, die meisten Kameras können natürlich 4K. Jetzt könnte man sagen, natürlich drehe ich in 4K. Ich selber drehe nicht immer in 4K. Wenn ich weiß, es sind Social Media, kurze Clips, kleine Videos, 4K. Wobei, damals habe ich nicht oft in 4K gedreht. Heute vielleicht ein bisschen öfter, weil man einfach ein bisschen mehr Spielraum hat, weil oft die Kunden noch nicht wissen oder wir wissen nicht, auf welchen Plattformen wird es denn ausgespielt, sodass wir einfach genügend Spielraum haben. Aber ich habe auch so oft schon in Full HD einfach nur Videos gedreht, weil ich weiß gar nicht, wie das bei der A7IV ist, bei der A7III konnte sie nicht Slow-Mo in 4K. Und ich hatte gerne mir diese Option offen gehalten und in 50 Frames die Sekunde gefilmt. Und das war, glaube ich, nur bei der A7 III in Full HD möglich, sodass ich einfach diesen Spielraum hatte. Und da fand ich irgendwie wichtiger, dass ich eine Slow-Mo machen kann eventuell, anstatt dass das Video in 4K ist. So, fällt eh irgendwie gefühlt niemandem auf. Also da kann man natürlich entscheiden. Ich finde, Social Media Content kann Full HD haben. So ein Image-Film sollte schon auf jeden Fall 4K haben. Sodass es auch einfach, weil so Image-Videos werden auch gerne mal auf Messen, großen Monitoren abgespielt. Also wenn da einfach ein bisschen mehr Auflösung drin ist im Spiel, dann wirkt das natürlich auch ein bisschen professioneller. Wobei hier natürlich, wenn die Aufnahmen einfach kacke sind, dann ist es egal, ob Full HD oder 4K. So, wenn das Video gut ist, dann finde ich noch so eine Prise Salz drüber, wäre nochmal 4K. Genau. Drohnenaufnahmen auch, aber nur, wenn möglich und vor allem halt auch sinnvoll. Ansonsten nicht. Ich habe natürlich auch viele Kundenaufträge, wo ich, das macht gar keinen Sinn, eine Drohnenaufnahme. Ich hatte jetzt, zum Beispiel habe ich auch ein Event begleitet, das war halt Indoor. Da wollte ich auf keinen Fall über so viele 500 Menschen irgendwie mit einer Drohne fliegen. Wäre möglich, wäre vielleicht cool, aber nee, war auch gar nicht gewünscht und gewollt und ich, ja, nee. Aber wenn es um irgendwelche Firmen geht, um deren, weiß nicht, ein Imageclip natürlich für ein Unternehmen, dann versuche ich natürlich die Drohne mitzunehmen und wenigstens so einen Flug von oben zu machen, die Landschaft zu zeigen, aber vor allem halt auch das Gebäude, so dieser typische Establisher-Shot, wo sind wir hier überhaupt und wie sieht das Unternehmen vielleicht auch von außen aus. Ansonsten finde ich auch so ein Mindeststandard sind halt auch spannende Kamerafahrten. Die müssen nicht crazy sein, aber ich persönlich finde nichts langweiliger, als irgendwie man steht und filmt einfach ab, was da passiert und man dreht sich vielleicht einfach nur selber so um seine eigene Achse oder schlimmstenfalls das Stativ schwenkt und shiftet nach oben, unten, rechts, links. So. Also das sind für mich, ich weiß nicht, in Dokumentation macht das vielleicht auf jeden Fall aktuell noch Sinn, aber für so ein bisschen dynamischen Clip, da muss man schon irgendwie coole Kamerafahrten haben. Und ich mache die ganz oft einfach mit einem Gimbal, total unkompliziert. Die Kamera ist auf dem Gimbal. Ich gehe mit leicht in den Knien, halt entweder nach vorne, zurück. Ich bewege mich nach links, ich bewege mich nach rechts, sodass Bewegung im Bild entsteht und ich nicht einfach draufhalte. Ja, für die ganz Faulen, wenn ihr in 4K filmt und einfach nur draufhaltet, ja, man kann noch später in der Postproduktion so einen kleinen Zoom-In oder Zoom-Out machen. Auch das sieht aus wie so eine leichte Bewegung. Ist natürlich nicht genau dasselbe. Aber so faul sollte man auf keinen Fall sein. Man sollte einfach, um mehr Dynamik ins Bild zu bringen, auch spannende Kamera, also immer irgendwie in Bewegung bleiben. Das hilft ja auch später dem Schnitt so. Weil, nein. Also es gibt natürlich Ausnahmen, wo man keine Kamerafahrten machen sollte. Vielleicht macht es da total Sinn, das auf ein Stativ zu stellen und das schön zu framen und so. Aber ja, aus meiner Erfahrung in den wenigsten Fällen, wenn es darum geht, einfach mal coole Image-Clips, Image-Videos für Unternehmen zu erstellen. Auch passende Musik natürlich hilft und ein dynamischer Schnitt. Natürlich branchenabhängig, ja, welche Musik man da wählt. Aber auch das macht natürlich super viel aus. Auch das macht viel aus. Auch das Color Grading, da muss man nicht der beste, absolute, krasse Typ sein im Color Grading, aber wenn man das Material einigermaßen oder die Farben einigermaßen der Realität entsprechen, finde ich das schon ganz gut. Ja, wenn Sachen nicht ausgebrannt sind, wenn da keine Blau- oder Magenta- oder Grün-Gelb-Stiche drin sind und so, wenn vor allem halt auch das Gesicht gut aussieht, auch gut ausgeleuchtet, auch hier ganz oft tut ihr euch selber einen Gefallen mit einer Graukarte vor Ort, wenn ihr Videos macht. Oder halt festen Weißabgleich setzen, weil oft auch in Unternehmen, weil da vielleicht verschiedene Farben auch im Spiel sind, von den Klamotten bis hin zum Raum, in dem man sich befindet, da kommt der automatische Weißabgleich schon oft mal durcheinander und man hat dann irgendwie so einen komischen Mischmasch später im Video und da kannst du oder beziehungsweise du möchtest nicht dort jede Sekunde den Weißabgleich anpassen, ja, so, nee, da möchte man am besten, ja, entweder Graukarte oder einfach auf 5000, je nachdem, wo man natürlich filmt und was für Licht vor Ort herrscht. Guter Ton, natürlich. Guter Ton ist so, so wichtig und auch hier, das kostet alles nicht viel. Man muss jetzt keinen Tontechniker rufen oder jemanden, der den Ton angelt. Auch hier die Rode Go-Dinger sind super gut mit einem Lavalier-Mikro. Genau, für Interviews, für Statements. Ja, ansonsten auch gutes Licht. Aber auch hier bin ich so oft einfach nur mit dem vorhandenen Licht unterwegs, mit dem Available Light. Und bei Available Light meine ich auch das Licht, was vielleicht im Unternehmen vorherrscht. So, ne? Auch hier habe ich gar nicht die Zeit und der Kunde auch nicht, jede Szene da irgendwie nochmal auszuleuchten, bevor wir da irgendwie so einen Schnipsel von 5 Sekunden drehen. Ganz viele Unternehmen sind echt gut ausgeleuchtet. Und falls mal nicht, dann filmt man halt nicht dort, sondern geht mal weiter weg oder dahin, wo halt gutes Licht ist. Also man muss ja auch nicht super viel in Lichttechnik investieren. Ich habe so viele Aufträge ohne mein Dauerlicht genommen. Dauerlich nehme ich ganz oft, wenn, wie gesagt, Interviews geführt werden, Statements, wenn ich nehme es ganz oft auch mit sowieso als Backup, wenn ich gar nicht weiß, wie das Licht dann vor Ort sein wird, kann auf keinen Fall schaden, aber ja, um einfach auch das alles ein bisschen authentischer zu halten, filme ich eigentlich ganz oft mit dem Licht, was da vor Ort vorhanden ist. Genau, und diese ganzen technischen Sachen sind alle eigentlich für die Cuts, so ist gar nicht so wichtig, dass ich habe jetzt ganz viele technische Sachen aufgezählt. Wenn du die beherrschst, der Profi bist, hey, Glückwunsch, das bringt dir aber absolut irgendwie gar nichts, wenn du nicht gewisse Soft Skills mitbringst, ja, beim Kunden, ja. Dass zum Beispiel sowas wie die Zusammenarbeit mit dir angenehm ist, dass du verbindlich bist, dass du pünktlich bist, dass die Kommunikation mit dir total reibungslos und unkompliziert verläuft, dass du einfach auch mal empathisch bist in gewissen Situationen und vielleicht zu gewissen Mitarbeitern, die nicht so kameraaffin sind wie manche andere Mitarbeiter. Also das sind so viel, viel wichtigere Sachen, stelle ich halt immer wieder fest. Du musst nicht der krasseste Foto- oder Videograf sein. Es ist so, die Sympathie, die Empathie. Hat man Bock, mit dir zusammenzuarbeiten? Wenn es einfach anstrengend ist und es keinen Spaß macht oder du irgendwie, keine Ahnung, mega ungepflegt zum Dreh erscheinst, dann ist mir völlig egal, wie gut das Video am Ende wird. Es gibt bestimmt andere, die machen auch ein bisschen schlechtere Videos dann, sind aber vielleicht, verbindlich, pünktlich und die Zusammenarbeit ist unglaublich angenehm. Also ich glaube, Soft Skills schlagen immer die Hard Skills, sagt man das so? Hard Skills, ja. Die technischen Skills sozusagen, würde ich sagen. Ja, kommt natürlich darauf an, wenn man jetzt einfach nur einen Cutter sucht, ja, und mit dem nicht zusammenarbeitet vor Ort, sondern er einfach in seinem Büro hockt und dieses Video zusammenschneiden soll, dann kann man natürlich einen guten Cutter suchen. Aber sobald es wirklich in die engere Zusammenarbeit geht und in den Austausch und Planung und so, da ist dann so ein Soft Skills, finde ich, einfach unerlässlich. Frage Nummer 3, auch von Koppenburg Media, also danke erstmal sowieso an alle, die die Fragen eingereicht haben. Frage Nummer 3 ist Preiserhöhung mit Bestandskunden kommunizieren. Wie macht man das am besten? Total unkompliziert, eventuell beim nächsten Angebot. Einfach mal erwähnen. Und man braucht sich da auch nicht rechtfertigen, warum man die Preise erhöht hat und dann irgendwie so eine Liste von 10 Dingen machen. Ja, hey, man ist umgezogen von einer Wohnung in ein Haus, man hat halt einen Kredit abzubezahlen, wir wollten dieses Mal einen schönen Urlaub machen. Der Kaffee beim Bäcker ist jetzt auch ein bisschen teurer geworden. Ich habe ja jetzt auch in krasses Equipment investiert. Das sind alles gute Gründe, aber irgendwie interessieren die gar dem Kunden nicht. Der Kunde möchte einfach nur wissen, ob das Problem, was er hat, durch dich gelöst wird. Und dafür sollten halt Kunden auch bereit sein, einen gewissen Preis zu zahlen. Natürlich ist aber auch die Frage, wie kommuniziert man die Preiserhöhung und wie hoch ist die Preiserhöhung? Ja, hast du einfach auf einmal verdoppelt? Ich selber habe in den vergangenen Jahren irgendwann von 50 auf 75, dann von 75, glaube ich, auf 100, dann durch das Coaching bei Calvin Hollywood zum Beispiel gesagt, okay, 150 ist mein Stundensatz, dann bin ich auf 175 gegangen und dann auf 200, also ich habe immer so 25er oder 50er Schritte gemacht und bin aktuell bei 250 Euro. Und ich habe auch einen Kunden, bei dem habe ich das jedes Jahr kommuniziert, seit 5 Jahren, das heißt, ich habe damals die Rechnung geschaut, da habe ich eine Stunde 60 Euro berechnet für eine Stunde und aktuell mache ich genau das Gleiche, vielleicht sogar ein bisschen weniger, für 250 Euro die Stunde. In der Postproduktion wird es immer weniger. Ich glaube, damals in der Postproduktion waren es auch 60 Euro, also 60 Euro fürs Drehen, 60 Euro für die Postproduktion, jetzt 250 Euro fürs Drehen, wenn ich vor Ort bin, und 150 Euro für die Postproduktion. Also ja, einfach mal fast das Fünffache über die 5 Jahre. Und das habe ich immer kommuniziert. Und da das Vertrauen bei dem Kunden einfach immer da war und ich auch einfach das Gefühl hatte, ja, das natürlich waren die mit meiner Leistung auch zufrieden. Ich hatte aber auch das Gefühl, weil es einfach so ein großes Event ist, die wollen einfach einen Haken dran machen. Vitali, bist du dabei? Ja, cool. Was, deine Preise, Angebot? Jo. Okay, hast du erhöht, aber ist okay. Ja, passt, super, check. So. Ein Problem, um das sie sich weniger kümmern müssen und sich mehr auf das Event und die ganzen anderen Gäste konzentrieren können. Das Gefühl hatte ich so ein bisschen. Aber falls du dich doch in Anführungsstrichen rechtfertigen möchtest, habe ich hier so einen kleinen Text mal vorbereitet. Der kam einfach ganz spontan, habe ich dann aufgeschrieben, dass man auch sowas gerne schreiben kann. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage muss ich meine Preise für zukünftige Aufträge anpassen. Muss ich meine Preise für zukünftige Aufträge anpassen? Ich hoffe, dass dies einer weiteren Zusammenarbeit nicht im Wege steht und freue mich auf weitere gemeinsame Projekte. Irgendwie sowas. Ja. Und ganz ehrlich, wenn deine Arbeit bisher gut war und die Wertschätzung auf beiden Seiten gegeben war, dann warum sollte der Kunde sagen, oh mein Gott, nee, so. Das Schöne an B2B-Kunden, an Geschäftskunden ist, die erhöhen ja selber auch ihre Preise. Die wissen, was da draußen abgeht, wie es wirtschaftlich läuft. Die wissen, dass alles teurer wird. Die wissen, dass da wir eine Inflation von keine Ahnung wie viel Prozent aktuell haben. Die wissen das auch alle. Und deswegen freuen die sich, wenn ihr eure Preise nicht erhöht. Aber die, ja, für die ist es auch nichts Neues, wenn Preise erhöht werden. Die haben eventuell Lieferanten, da ist genau dasselbe Spiel. Also da wird keiner kommen und sagen, ja, willst du denn nicht mal deine Preise erhöhen? Jetzt haben wir schon 3 Jahre mit dir zusammengearbeitet und das war doch schon relativ günstig. Ich finde, du sollst die mal anpassen. Wird doch nie jemand sagen so. Und hier muss man sich auch manchmal tatsächlich ein bisschen was trauen. Ja, ein bisschen risikobereit sein. Kann sein, dass der Kunde sagt, oh mein Gott, wie frech ist das denn? Aber wenn, ich habe immer das Gefühl, wenn ein Kunde sowas sagt, dann will ich den gefühlt auch gar nicht als Kunden haben. Also natürlich hier, wie gesagt, die Kommunikation ist wichtig. Und wie schreibt man das? Wie kommuniziert man das? Hier war gerade so ein Vorschlag, natürlich offen und transparent oder ne, so, aber jetzt auch nicht irgendwie 10 Punkte auflisten. Das interessiert mich als Kunden überhaupt nicht. Und spätestens, finde ich persönlich, nach einem Jahr solltest du auf jeden Fall deine Preise erhöhen. Ja. Und ob du das in 10-Euro-Schritten machst oder in 25-Euro-Schritten, das ist dir dann überlassen. Soll sich auch gut anfühlen. So, und vielleicht wirst du dann die Erfahrung machen, ich habe meine Preise jetzt verdoppelt von 50 Euro auf 100 Euro, kriege ständig Absagen, wobei 100 Euro ist eigentlich das Mindeste, was man als Fotograf und Videograf für eine Stunde Shooting berechnen sollte und Postproduktion und so. Finde ich das Minimum, ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, und dann, nee, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich glaube, es ging um, ob du deine Preise verdoppelt hast. Wenn dann der Kunde halt irgendwie sagt, so, boah, nee, dann, wie gesagt, war es vielleicht einfach auch nicht der richtige Kunde und du wirst schon die richtigen Leute finden, dann muss vielleicht doch das Portfolio besser werden. Ah, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus wollte, falls ihr zu viele Absagen bekommt, weil ihr dann doch vielleicht zu teuer seid, ja. Nicht sofort die, wie sag mal, Flinte ins Korn werfen. Reflektiert, waren das wirklich kaufkräftige Kunden, waren das Kunden, was waren überhaupt die Gründe, wie kam die Anfrage rein, war das eine Anfrage, wo man schon gemerkt hat, dass die Leute einfach vergleichen und einfach den günstigsten suchen, aber hier ging es ja um Bestandskunden, die Preiserhöhungen kommunizieren und ich bin der Meinung, wenn ihr, du und der Kunde bisher eine gute Zusammenarbeit hattet, dann sollte da in einer weiteren Zusammenarbeit bei einer Preiserhöhung nichts im Wege stehen, außer man übertreibt es halt irgendwie. Genau. Frage Nummer 4, Google Ads versus Meta Ads von Tatjana. Und hier an der Stelle Spoiler, ich kenne mich mit Meta Ads etwas aus. Ich schalte ja auch Werbung für meine Academy, wenn es um den B2B-Kunden-Guide geht oder B2B-Shooting-Kurs. Da schalte ich Werbung, habe ich auch einmal alles eingepflegt. Ja, klar, man kann auch die ganzen Bilder und Videos mal austauschen und so. Aber das habe ich halt auch selber so ein bisschen durch einen Erfolgskurs gelernt. Wurde auch alles gut gezeigt. Ich bin jetzt absolut gar kein Profi. Google Ads habe ich zum Beispiel noch nie geschaltet und ich glaube, und das basiert jetzt nicht auf alles, auf krassem Fundament, was ich jetzt hier dazu erzähle. Da dürft ihr auch gerne selber ein bisschen recherchieren und euch schlau machen. Aber Google Ads, so kenne ich das, ist halt eher so für das Ranking in der Google-Suche verantwortlich. Also, dass eure Website auch ganz weit oben steht und gefunden wird, wenn gewisse Keywords halt in der Google-Suche geschrieben werden oder erwähnt werden. Also Meta-Ads, also Instagram-Werbung, Facebook-Werbung, ist dann eher so, dass man seine Dienstleistung als Fotograf, Videograf halt sichtbar machen möchte. Vielleicht auch mal persönlich. Ja? Wir können so viele, wir haben so viele Möglichkeiten, Videos, Fotos, Grafiken. Und hier ist meine Erfahrung die, dass es nicht zu professionell vielleicht wirken sollte. Lieber sympathisch, transparent, authentisch, anstatt zu professionell. Weil wenn du dich selber mal beobachtest, wenn du eine professionelle Werbung siehst oder sofort checkst, dass es Werbung ist, wischst du direkt weiter. So, ja. Aber wenn Werbung aussieht wie eine Story und da erzählt jemand gerade was oder stellt sich vor oder so, dann schaut man schon eher hin. Und bei Werbung ist ja einfach der große Vorteil, dass man, wenn man seine Zielgruppe kennt, wenn man weiß, wen man ansprechen möchte und zum Beispiel als Hochzeitsfotograf oder Fotografin natürlich die Zielgruppe Brautpaare, ja, Leute, die vielleicht verlobt sind, natürlich. Verheiratet vielleicht nicht so gut. Hier Verheiratete könnte man vielleicht als ja, Familienshooting anbieten. Vielleicht haben die bald, oder Babybauch oder so. Ne? Vielleicht sind die verheiratet und jetzt gerade jemand schwanger oder so. Aber wenn man als Hochzeitsfotograf Werbung schaltet, dann sollte man schon Paare anschreiben. Ja, und es gibt ja immer diesen Status auf Facebook auf, das kann man ja auch alles abfragen, ja, dass man nur Status in einer Beziehung abfragt oder verlobt oder frisch verlobt, so. Genau. Ja, das war es auch so zu Google Ads versus Meta Ads, sorry Tatjana, aber mehr kann ich da auch gar nicht sagen, außer dass ich finde, ja, wie gesagt, Google Ads eher so für die Webseite, die man oben ranken möchte, und Meta Ads eher dann auf den Plattformen wie Instagram und Facebook natürlich. Genau, Frage Nummer 5 von Carina Kunze. Wie läuft die Academy? Die Academy-Klasse, die letzte Klasse ist ja seit ein paar Monaten schon, sagen wir mal, zu Ende gegangen. Natürlich, der Support steht immer da und wir sind im Austausch. Ich frage auch immer wieder mal nach, wie es so läuft, ob ich helfen kann, ob Fragen sind. Es kommen auch immer wieder Fragen rein über WhatsApp. Angebote werden mir geschickt, wo ich mal drüber schaue, wo ich korrigiere, wo ich Feedback gebe, wo ich Feedback zu verschiedenen Ideen gebe. Neue Academy, neue Anmeldung für die Academy startet am 29. April, also diesen Monat, Ende diesen Monats. Dafür gibt es noch einige Sachen vorzubereiten. Dieses Mal haben wir auch sehr viel, auch mit Janas Hilfe. Sie hat Testimonial-Interviews mit den Teilnehmern geführt. Auch da kam richtig schöne, also vielen Dank an alle Teilnehmer, die da mitgemacht haben, richtig schöne Testimonials an, die ich mir natürlich auch teilweise selber angeschaut habe, was die Leute so sagen, weil klar, wenn die Leute zufrieden sind mit der Academy und sich daraus was nehmen konnten, dann freut mich das natürlich, weil ich mache das ja nicht einfach nur so, ich mache das für die Teilnehmer und vor allem deren Erfolge. 15 Teilnehmer hatte ich bisher, richtig schöne Testimonials, die bisher zusammengekommen sind, auch in Videoform, und die werde ich dann auch bald online stellen auf die Landingpage der Academy. Jana hat Karussell-Posts für Instagram vorbereitet, dass natürlich auch vielleicht du siehst und merkst, ja, ich finde das schon spannend und so, diese Photo Business Academy wäre was vielleicht für mich, aber gibt es da irgendwie Referenzen? Hat das schon mal jemand gemacht? Und genau das musste ich mir halt erstmal erarbeiten mit den zwei bisherigen Klassen. Und bin da super dankbar über das ganze Feedback, was da gekommen ist. Und ja, also bald kann man natürlich auch ein paar Leute sehen, die gerne darüber reden, und damit ihr euch einen besseren Eindruck darüber machen könnt. Ich freue mich auf den nächsten Launch, aber gleichzeitig verspüre ich auch einen gewissen Druck. Ich habe ein bisschen Bammel, ich habe ein bisschen Angst tatsächlich. Zweifel kommen auch bei mir manchmal hoch. Wie wird dieser Launch laufen? Die letzten Launches, ihr habt es teilweise verfolgt, liefen vielleicht nicht so gewünscht. Am Ende war ich happy, dass ich 7 Teilnehmer hatte und dann 8 Teilnehmer. Ist auch eine Frage von der Erwartungshaltung. Vielleicht ist es aber auch eine Frage, wie viel Zeit und so investiert man natürlich da rein. Ich weiß, es gibt noch so viele Stellschrauben, so viel Luft nach oben, aber ja, wir haben alle nur 24 Stunden Zeit am Tag, und mal geht es uns besser, mal geht es uns nicht so gut, und auch das ist eine Sache, die ich vor allem jetzt auch durch diese Academy lernen darf, mir vielleicht eine gewisse Gelassenheit wiederzuholen, eine gewisse spielerisch ein bisschen dran zu gehen, mit einer natürlich einer gewissen Ernsthaftigkeit so. Die Live-Sessions, die sind ja auch richtig cool, das macht ja auch Spaß, das Feedback der Teilnehmer ist gut, die Fragen, die sie einreichen, sind gut. Und vor dem Launch, wenn alles wieder vorbereitet, dann spüre ich wieder diesen Druck und diese Angst, die da so ist. Und ich denke mir so, oh mein Gott, mal schauen, wie das da diesmal wird. Ich bin guter Dinge. Ich werde alles geben, was in meiner Macht steht. Und ich bin halt auch selber einfach ein bisschen, ja, stolz auf mich. Also auch einfach stolz, dass ich 2 Launches schon gemacht habe. So, egal. Man könnte sagen, so ja, mit 7 oder 8 Teilnehmern bin ich vielleicht gescheitert, weil ich mir mehr erhofft hatte, aber ich glaube, also scheitern ist das nicht, und vielleicht ist es ein Rückschlag auch nicht. Es ist voll cool, ich bin dankbar für jeden Teilnehmer, aber die Erwartungshaltung wurde vielleicht nicht erfüllt, und deswegen auch dieser Druck, den man sich selber macht, ob diesmal überhaupt jemand dabei sein wird und was ist, wenn nicht, und lalala, schon fängt dieses ganze Bullshit im Kopf an so. Aber ja, man hat ein Online-Business einfach mal so. Ich hätte jetzt auch sagen können, boah, nee, mache ich nicht mehr, oder boah, hätte ich das alles nicht gemacht, aber was ich alles einfach verpasst hätte, beziehungsweise auch die Teilnehmer verpasst hätten. Also genau, ich glaube daran, ich finde das gut, wie es läuft, so wie es ist. Es gibt noch viel Spielraum nach oben, so viele Ideen, die auch noch im Hintergrund entstehen. Also wie auch gesagt, dieser Foto-Business-Podcast von A bis Z, um vielleicht da auch ein bisschen mehr meine Zielgruppe abzuholen. Ich weiß, hier im Podcast sind viele Hörer, die ja sich überhaupt nicht für die Academy interessieren, ist auch voll okay. Ich habe ja auch gestartet Fotografie kann so viel mehr sein, für alle Fotografen so. Und dann wurde es ein bisschen businesslastiger, wodurch ich vielleicht den einen oder anderen Hörer halt auch verloren habe. Aber das ist so meine Entwicklung. Ich habe euch versprochen, ich nehme euch mit auf meiner Reise seit der ersten Folge. Und genau das tue ich. Und ich reflektiere auch, ich lerne draus und mache einfach weiter. So, ja. Genau. Also so viel zu der Academy. Und falls es für dich wirklich interessant sein sollte, dann trag dich doch gerne unverbindlich auf die Warteliste ein. Findest du in den Shownotes. Und wie gesagt, am 29.04. ist abends das Webinar, wo es dann auch darum geht, wie du als Fotograf an kaufkräftige Kunden kommst. Und nach dem Webinar öffnet die Academy. Und ich beantworte natürlich auch live dann in dem Webinar, beziehungsweise nach dem Webinar noch Fragen, falls diese Fragen sind. Und dann ist die Academy für eine Woche bis Sonntag dann geöffnet. Jetzt müsste ich schauen, Sonntag, wenn sie am 29. April öffnet, geht es bis zum 5. Mai. Genau, bis zum 5. Mai. 23.59 Uhr ist dann die Academy für die Anmeldung für die dritte Klasse schon geöffnet. Genau, und wenn es da Fragen geben sollte, auch jetzt vielleicht, dann einfach gerne mich anschreiben über Instagram, beantworte ich sehr, sehr gerne. So, das soll's von dieser Folge gewesen sein. Ich danke nochmal alle, die mir Fragen eingereicht haben. Wünsche euch alles Gute, schönes Wochenende oder einen schönen Start in die neue Woche. Fühlt euch motiviert, fühlt euch inspiriert. Vergesst aber niemals, warum ihr eigentlich fotografiert.